Credo, der Glaube der Kirche. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt alle wieder mit bei Radio Horeb dabei sind an dieser abendlichen Stunde, wenn wir uns dem Glauben der Kirche nähern werden aus einer bestimmten Perspektive. Schön, dass Sie auch in Südtirol mit dabei sind, wenn Sie uns jetzt über Radio Maria hören. Wir setzen heute unsere Reihe zur Sozialverkündigung der Päpste fort und heute blicken wir auf keinen geringeren als Johannes Paul II. Ihm widmen wir in dieser Reihe gleich zwei Teile. Heute schauen wir also in einem ersten Teil auf Johannes Paul II. Und wenn wir in dieser Reihe zur Sozialverkündigung der Päpste eines gesehen haben, dann, dass tatsächlich die katholische Soziallehre und die päpstlichen Verlautbarungen dazu alles andere als eine akademische Spielerei und schon gleich gar nicht strategische Fingerübungen auf Nebenkriegsschauplätzen sind, sondern dass die katholische Soziallehre mitten ins Glaubensherz zielt, sich aus dessen Quellen speist und den Glauben der Kirche auch in seiner sozialen, seiner gesellschaftlichen, sagen wir vielleicht im Jargon unserer Tage öffentlichkeitsrelevanten Dimension einwurzelt. Und wenn nun ein Papst dieser Glaubensdimension, wie sie sich in der Soziallehre ausdrückt, weltweit Beachtung verlieh, dann war es wohl Johannes Paul II., der nun kaum als übertrieben christophil geltende Journalist Günther Nenning sagte einmal, dieser Papst behaupte, ich war der letzte Sozialist. Er wagt die Offensive gegen das steinerne Herz des Brutal- und Globalkapitalismus. Zitat Ende. Wie immer man zu diesem Zitat steht, nie hätte man in der Moderne wohl für möglich gehalten, dass ausgerechnet ein Papst, der doch in deren Augen eigentlich per Definition entweder ein Monster oder eine Karikatur sein müsste, dass also ausgerechnet ein Papst zu einer weltweit geachteten moralischen Instanz werden könne. Johannes Paul II. Wurde es, und das obwohl, beziehungsweise gerade weil, er eine Grundeigenschaft der Petrus-Nachfolger hatte: er war konsequent unbequem, weil er schlicht und ergreifend für die Wahrheit stand, ebenso lautstark und subtil, ebenso ernst wie heiter. Und heute wollen wir uns also diesem großen Papst zuwenden, Johannes Paul II. In zwei Credo-Sendungen und seine Sozialverkündigung in unserer Reihe hier in der Credo-Sendung genauer unter die Lupe nehmen. Und helfen wird uns dabei einführen in das Denken von Johannes Paul II. Seine Sozialverkündigung wird uns auch heute wieder Professor Dr. Clemens Breuer, unter anderem Professor an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in St. Pölten, pädagogischer Mitarbeiter beim Bildungswerk in Köln. Außerdem lehrt er noch am spätberufenen Seminar Studium Rudolfinum in Regensburg. In Köln ist er uns nun telefonisch zugeschaltet. Grüß Gott und guten Abend, Professor Breuer.
Grüß Gott, Herr Dornis.
Professor Breuer, bei Johannes Paul II. Fällt gerade in dieser Reihe etwas auf. Er war nämlich ein Papst, der sich schon lange vor seinem Pontifikat einen Namen als Sozialethiker gemacht hatte. Er war ja in Lublin Professor für Ethik und schon da zählte er zu den bedeutendsten katholischen Sozialethikern seines Landes. Und ja, als er dann sein Pontifikat antrat, da fiel auf, dass er ziemlich schnell, also gut 2 Jahre, nachdem er zum Papst gewählt wurde, nachdem er das Amt antrat, bereits eine Sozialenzyklika veröffentlichte, also doch deutlich früher als bei vielen anderen Päpsten. Hängt das eine mit dem anderen zusammen?
Zum einen kann man sicherlich sagen, dass das Jahr der ersten Sozialenzyklika Johannes Pauls II. 1981 auch ein gewisses Jubiläumsjahr war, wenn man die Folge der Sozialenzykliken sieht. 1891 von Leo dem 13. die erste Sozialenzyklika und hier genau 90 Jahre später dann diese erste Sozialenzyklika von Johannes Paul II. Es gab ja viele diese runden Geburtstage auch, immer bezogen auf die erste Sozialenzyklika Rerum Novarum. Und sicherlich hat der Papst auch da gedacht, gleich hier in seinem dritten Jahr seines Pontifikates, 1978 wurde er ja zum Papst gewählt, dass er dieses Jubiläumsjahr, 90 Jahre Enzyklika Rerum Novarum, nicht verstreichen lassen wollte, ohne auch selbst hier dann angemessen auf die erste Sozialenzyklika beziehungsweise auf die Gegenwart auch dann aktuell die Soziallehre darzulegen.
Und so sind wir also gespannt, was wir heute von Ihnen erfahren werden. Sie werden uns das Denken von Johannes Paul II. Vorstellen und es natürlich auch in den großen Kontext der Sozialverkündigung der Päpste einbinden. Wir freuen uns nun und sind gespannt, Ihnen zuhören zu dürfen, Professor Breuer.
meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, Johannes Paul II. Wird vielen von Ihnen ein bekannter Papst sein. Auch mir, der ich in den 60er Jahren geboren wurde, ist er ja schon seit Beginn seines Pontifikates bekannt geworden. Damals, in den 60er Jahren, habe ich noch Papst Paul VI. Miterlebt, aber dann richtig bewusst auch erst Johannes Paul II. Es wurde gerade schon von Herrn Dornis genannt, dass er als Professor den Schwerpunkt Moraltheologie an der Universität in Krakau lehrte, aber auch wenig später dann Philosophie und Sozialethik an der Universität von Lublin in Polen. Und das war kein Zufall, sondern es war im Grunde auch während seiner langen Studienzeit und dann auch während seiner Promotionszeit waren es seine Schwerpunktfächer. Ich möchte nur an zwei bedeutende Schriften erinnern, die er verfasste. Zum einen das Werk Person und Tat und dann auch das Werk Liebe und Verantwortung. Und beide sind im Grunde ja ein zentrales Programm des Papstes damals gewesen. Sie sind auch beide in deutscher Sprache erschienen. In dem Jahr, einem Jahr nach Beginn seines Pontifikates, 1979, sind beide Schriften und auch noch weitere in deutscher Sprache erschienen. Und mit diesen beiden Werken, die man auf jeden Fall noch antiquarisch auch bekommen kann, hat man im Grunde ja ein zentrales Programm des Papstes im Blick. Ich möchte zunächst nicht auf Laborum Exercens, die Enzyklika 1981 über die menschliche Arbeit eingehen, sondern ganz kurz nur erwähnen, dass seine erste Enzyklika Redemptor Hominis war, also der Erlöser des Menschen, wo der Papst schreibt, der Mensch, der erste und grundlegende Weg der Kirche ist der Mensch. Und das war im Grunde auch Mensch und Person, das waren weithin für Johannes Paul II. Als Professor, als Karol Wojtyla, wie auch dann als Papst, waren das praktisch austauschbare Begriffe. Und wir sind im Grunde auch in unserer ganzen Art und Redensweise auch gut beraten, wenn wir da keinen Unterschied machen zwischen Mensch und Person. Karol Wojtyla hat wesentlich damals noch als Kardinal das Zweite Vatikanische Konzil auch mitgestaltet, besonders zwei Texte, zum einen die Pastoralkonstitution Gaudium et Spes über die Kirche in der Welt von heute. Dieses Dokument war das letzte, das das Konzil damals 1965 verabschiedete. Und dort hat er in etlichen Nummern, etlichen Passagen auch die Gedanken zum Personsein des Menschen und auch zur Gemeinschaftsfähigkeit und Verbundenheit des Menschen Stellung genommen und hat das auch in die Texte einbringen können. Der zweite Text, der hier zu erwähnen ist, ist die Erklärung über die Religionsfreiheit, Dignitas Humanae, die im Grunde auch ja wesentlich seine Handschrift trägt. Er, der im Grunde im kommunistischen Land aufwuchs, unter den großen, unter der Verfolgung, der christlichen Verfolgung, der Gegner war handgreiflich jeden Tag nah und vor der Tür. Dort eben hat er besonders sich schon von Anfang an für die Religionsfreiheit eingesetzt. Es würde zu weit führen, jetzt auf dieses Dokument, diese Erklärung auch einzugehen, die ja auch heute wieder aktuell ist, gerade auch in der Frage der Diskussion im Zusammenhang mit der Pius-Bruderschaft. Und da, denke ich, würde eine eigene Veranstaltung, eigene Sendung auch für sinnvoll sein. Ja, ich nannte die Antrittsenzyklika Redemptor Hominis ein Jahr nach Beginn seines Pontifikates, 1978, 79 im Frühjahr hat er sie verfasst. Der Weg der Kirche ist der Mensch. Und drei Jahre später nun die Enzyklika Laborum Exercens, 90 Jahre nach der Enzyklika Rerum Novarum. Ich möchte auch, wie bereits teilweise in vergangenen Sendungen, einzelne Abschnitte auch lesen, vorlesen, die hier wichtig sind, mir wichtig erschienen und dann auch teilweise etwas kommentieren. Der Papst schreibt, wir feiern den 90. Jahrestag der Enzyklika Rerum Novarum. Am Vorabend neuer Entwicklungen in den Bereichen der Technologie, der Wirtschaft und der Politik, die nach dem Urteil vieler Fachleute auf die Welt der Arbeit und der Produktion ebenso starke Auswirkungen haben werden wie die industrielle Revolution des vorigen Jahrhunderts. Er blickt da sicherlich wesentlich auch auf die 60er und 70er Jahre zurück, die ja zu Beginn der 80er Jahre noch handgreiflich nah waren, und eben sagt, dass diese schnellen Veränderungen, diese technologischen Erneuerungen im Grunde vergleichbar sind auch mit der industriellen Revolution, wie sie im 19. Jahrhundert um sich griff. Die Auswirkungen solcher Änderungen, so schreibt der Papst weiter, auf das menschliche Zusammenleben zu analysieren, ist nicht Aufgabe der Kirche. Wohl aber hält die Kirche es für ihre Aufgabe, immer wieder die Würde und die Rechte der arbeitenden Menschen ins Licht zu stellen und die Verhältnisse anzuprangern, in denen diese Würde und diese Rechte verletzt werden, und den Wandel der Dinge in die Richtung zu lenken, dass dabei ein echter Fortschritt für die Menschen und für die Gesellschaft herauskommt. Er spricht hier von einem echten Fortschritt, und damit meint er eben keineswegs nur einen ökonomischen, einen quantitativen Fortschritt, nur eine Erleichterung der Lebensverhältnisse der Menschen, sondern er meint einen gesamtmenschlichen, einen anthropologischen Fortschritt. Und damit meint er, dass der Mensch in den Mittelpunkt auch der Auseinandersetzung rücken muss, dass der Mensch die Achtung der Würde des Menschen auch ganz zentral die Bedeutung erhalten muss, trotz dieser vielen technologischen Neuerungen. Der Einsatz für Gerechtigkeit, so schreibt er, muss in engster Verbindung mit dem Einsatz für den Frieden in der Welt von heute stehen. Ich hatte ja vergangenes Mal auch die Enzyklika von Paul VI. Über die Entwicklung der Völker genannt. Darüber hatten wir gesprochen, und da war es ja ein zentrales Anliegen von Paul VI., für den Frieden einzutreten und an den Frieden zu erinnern und dafür auch zu mahnen. Und auch hier sagt jetzt Johannes Paul II., Gerechtigkeit und Frieden hängen eng miteinander zusammen. Es kann keinen Frieden geben ohne auch gerechte Strukturen, ohne den Willen, dass die Menschheit auch gerecht zusammenlebt und die Menschen untereinander auch dieses Leitbild von Gerechtigkeit im Blick haben. Dann kommt er im Weiteren auf die Arbeit zu sprechen. Sie sei der Dreh- und Angelpunkt, so schreibt er, der sozialen Frage. Die menschliche Arbeit ist sozusagen ein Dreh- und Angelpunkt, der sich dann als der entscheidende Dreh- und Angelpunkt der gesamten sozialen Frage erweist, wenn es, so schreibt er, darauf ankommt, sie unter der Rücksicht zu betrachten, was sie für das Wohl des Menschen bedeutet. Die Arbeit setzt eine spezifische Herrschaft des Menschen über die Erde voraus und bestätigt und entwickelt ihrerseits diese Herrschaft. Wir haben schon am Beginn auch der Heiligen Schrift, der Bibel im Buch Genesis, diese Bedeutung der Arbeit. Natürlich auch der Hinweis darauf, dass man unter dem Schweiße des Angesichtes, unter Mühsal der Arbeit nachgehen wird, der Mensch nach dem Sündenfall. Aber letztlich, dass die Arbeit ein Kennzeichen des Menschen sein wird und im Grunde auch immer es sein wird. Im Zeitalter auch der mechanischen Arbeit, der mechanisierten Arbeit, muss der Mensch das eigentliche Subjekt der Arbeit bleiben. Gerade auch wenn wir an Fließbandarbeiter denken und viele sehr eintönige Arbeitsplätze, so mahnt auch hier besonders der Papst an, dass dennoch der Mensch im Mittelpunkt stehen muss. Das mag sicherlich unter schwierigen Bedingungen auch schwieriger verständlich sein, als wenn man eine ich sag mal einfach kreative Arbeit angeht. Aber generell muss hier auch jegliche Arbeit sich an der Menschenwürde ausrichten und im Grunde im Blick haben, dass der Mensch nicht für die Arbeit da ist, sondern die Arbeit für den Menschen. Als Person, so schreibt der Papst, ist der Mensch daher Subjekt der Arbeit. Als Person arbeitet er und vollzieht die verschiedenen Schritte des Arbeitsganges, die unabhängig von ihrem objektiven Gehalt alle zur Verwirklichung seines Menschseins dienen. Durch die Arbeit also wird der Mensch, im Grunde hat er modern gesprochen, ein Stück seiner Selbstverwirklichung. Und umso schwieriger oder tragischer ist es, wenn der Mensch, wie viele Menschen ja auch heute zunehmend, keine rechte Arbeit finden. Er kommt so dann auf die Antike zu sprechen, wo im Grunde die körperliche Arbeit im Vordergrund stand. Es waren die meisten Menschen, mussten diese körperliche Arbeit verrichten. Auch der Sklavenstand war ja weit verbreitet und die Sklaven hatten in der Regel dann auch die mühsamste, die wir würden heute wahrscheinlich sagen, auch menschenunwürdigste Arbeit zu verrichten. Dagegen gab es in der heidnischen Antike auch Einzelne, die Oberschicht, die eben nicht diese körperliche Arbeit verrichten musste, sondern sich den Luxus leisten konnte, geistig zu arbeiten, in Anführungszeichen. Das waren die Philosophen weithin. Wir kennen ja bekannte antike Philosophen, gerade im Griechentum. Und genau hier setzt eben auch der Papst an. Er spricht im Grunde hier, Johannes Paul II., von einem Evangelium der Arbeit, das die Grundlage bildet, um die menschliche Arbeit zutreffend zu würdigen und festzustellen, dass deren Würde sich nicht so sehr nach der Art dessen, was geleistet ist oder geleistet wird, als danach bestimmt, dass derjenige, der diese Arbeit leistet, Person ist. Die Würde der Arbeit wurzelt zutiefst nicht in ihrer objektiven, sondern in ihrer subjektiven Dimension, so schreibt Johannes Paul II. Also nicht entscheidend ist das Objektive, übersetzt das, was hinterher rauskommt, das, was als Ergebnis da ist, sondern dass der Mensch in dieser Arbeit Subjekt bleibt, die subjektive Dimension, dass er Mensch bleibt, dass er sich im Grunde in dieser Arbeit auch wiederfinden kann, dass er dadurch auch ein Stück seines irdischen Lebenssinns sieht und erblicken kann. Bei einer solchen Sichtweise, so schreibt er weiter, verschwindet geradezu die Grundlage der in der Antike gemachten Einteilung der Menschen in verschiedene gesellschaftliche Gruppen. Also im Grunde ist je nachdem ist völlig gleich, welche Arbeit man verrichtet. Die Würde des Menschen ist gleich jeglichen Standes und jeglicher Arbeit. Und damit im Grunde ist ein Standesdenken in Bezug auf die berufliche Tätigkeit ausgeschlossen. Gerade das hier ist bezeichnend, dass das der Papst hier auch genau diese Verbindung führt und damit genau entgegen der heidnischen Antike hier diese Aussage macht. Gerade auch wenn man bedenkt, dass die heidnische Antike den Personenbegriff in der Weise gar nicht kannte. In der heidnischen Antike war eben der Begriff Person zwar schon bekannt, aber immer in Bezug auf die Stellung in der Gesellschaft. Wenn jemand eben eine höhere Stellung hatte in der Gesellschaft, dann war er auch mehr Person. Und genau das widerspricht dem christlichen Gedanken. Das Christentum hat den Personenbegriff auf alle Menschen bezogen, unabhängig von ihrer Leistung, von ihrer Arbeit oder dergleichen anderen Tätigkeiten oder Eigenschaften. Die Arbeit ist für den Menschen da, so wiederholt er dann, und nicht der Mensch für die Arbeit. Das führt schlüssig zur Anerkennung des Vorrangs der subjektiven Bedeutung der Arbeit vor der objektiven. Er erinnert im Weiteren, dass gerade im 19. Jahrhundert die Arbeit zu einer Ware wurde. Der Mensch wurde im Grunde völlig verzweckt. Die technischen Entwicklungen waren so faszinierend für die Menschen, für den Arbeitgeber, für den Staat, dass der Arbeiter, der diese zum Teil auch sehr schwere Arbeit ja verrichten musste, aus dem Blick geriet und damit viele Menschen körperlich wie seelisch ruinierte. Es war weithin, auch damals schon im 19. Jahrhundert, diese Gefahr eines einseitigen materialistischen Denkens, eine einseitig materialistische Zivilisation zu schaffen. Und dies hat sich dann im weiteren Verlauf auch im 19. Jahrhundert in vielen Teilen der Welt hier ausgebreitet. Entwicklungen, die hier gerade in Europa ihren Anfang nahmen, England, Frankreich und anderen Ländern, und dann eben auch die Gefahr bestand, auf der einen Seite den Menschen aus dem Blick zu verlieren, andererseits in positiver Hinsicht auch manche Annehmlichkeiten dann auf Dauer schaffen zu können. Nicht im letzten der Enzyklika, aber im weiteren sagt der Papst, dennoch ist die Arbeit mit all dieser Mühe und im gewissen Sinne vielleicht gerade aufgrund dieser Mühsal eine Wohltat für den Menschen. Also Mühsal und Wohltat sind im Letzten keine Ausschließungsgründe, keine unüberbrückbaren Gegensätze, sondern die Mühsal im Grunde bewirkt im Letzten auch die Wohltat. Und das können wir ja im Grunde auch bestätigen in vielerlei Hinsicht, wenn wir etwas Gutes tun, etwas, was im Grunde auch der Gemeinschaft nützt, anderen Menschen, dann ist es häufig mit Mühsal verbunden, aber es stellt auch eine gewisse Wohltat für uns dar und natürlich auch für die anderen Menschen. Wenn diese Wohltat, um mit dem heiligen Thomas von Aquin zu sprechen, so schreibt der Papst, sich speziell als ein Bonum Arduum, übersetzt ein schwieriges Gut, erweist, so bleibt doch die Arbeit als solche eine Wohltat für den Menschen, und zwar nicht ein nützliches oder ein angenehmes, sondern ein würdiges, das heißt der Würde des Menschen entsprechendes Gut, ein Gut, das diese Würde zum Ausdruck bringt und sie vermehrt. Arbeit und Fleiß prägen denn auch den ganzen Verlauf der Erziehung in der Familie, und zwar, wenn auch nicht ausschließlich, so doch entscheidend deshalb, weil jeder durch die Arbeit in gewisser Weise Mensch wird. Nicht, dass er biologisch oder gänzlich erst Mensch wird, das ist er von Beginn, aber er verwirklicht sein Lebensziel auch, einen Großteil seiner Würde kann er in dieser Arbeit verrichten. Und damit ist im Letzten nicht nur die berufliche, nicht nur die Erwerbsarbeit gemeint, wenngleich das damals noch nicht so ausdrücklich genannt wurde. Damit ist im Letzten auch jegliche Arbeit gemeint, auch ehrenamtliche, familiäre Arbeit, unentgeltliche Arbeit. Im Grunde muss das auch alles hier mit einbezogen werden. Ich überspringe jetzt einige Kapitel und komme auf das Verhältnis von Arbeit und Kapital zu sprechen, das der Papst ansprach. Bei Kapital denkt man in der Regel ja direkt auch an Karl Marx, der ja gleichnamig auch diese mehrbändigen Werke verfasste, das Kapital. Der Papst schreibt, das Prinzip des Vorrangs der Arbeit vor dem Kapital. Dieses Prinzip betrifft unmittelbar den Produktionsprozess, bei dem die Arbeit immer den ersten Platz als Wirkursache einnimmt, während das Kapital, das ja in der Gesamtheit der sachlichen Produktionsmittel besteht, bloß Instrument oder instrumentale Ursache ist. Also immer hat er hier die Produktionsmittel in den Hintergrund gestellt und hat gesagt, die Arbeit und der Mensch als Subjekt hier, auch der Arbeit, muss im Mittelpunkt stehen. Und es darf nie so sein, dass der Mensch als anonymes Wesen in der Masse aufgehend hier dann ein Diener des Kapitals, das heißt der Produktionsmittel, werden dürfe. Man sieht an diesen Ausführungen, der Papst wusste genau, wovon er sprach. In dem kommunistischen Land, in dem er aufwuchs, war ja genau das auch das große Dilemma und Problem, das er damals schon sehr scharf und deutlich erkannte. Der Papst schreibt im Weiteren, mit seiner Arbeit tritt der Mensch immer zugleich in die Arbeit anderer ein. Ein solches Bild vom Schauplatz und vom Vollzug menschlicher Arbeit ist anzunehmen. Es kann zwar schwer fallen, aber gleich müssen wir auch in Verbindung mit dem Wort Gottes diesen Gedanken aufnehmen. Das heißt, das Verrichten der Arbeit macht der Mensch nie alleine nur für sich selbst, sondern im Grunde auch immer ist es ein Dienst an der Gemeinschaft. Und darin sieht man im Grunde auch schon diese Verbindung hier zwischen Individualethik, der ethischen Dimension des einzelnen Menschen, dass sie auch hier diese sozialethische Dimension im Blick haben muss. Der Papst hatte ja, wie ich am Anfang sagte, auch beide Fächer im Blick, und das scheint im Grunde auch richtig und sinnvoll zu sein, dass man die Sozialethik nicht gegen die Individualethik ausspielen darf, wie es teilweise heute gemacht wird, nach dem Motto, die Individualethik ist das Moralische und das können wir weithin hinter uns lassen, nur die Sozialethik spielt eine Rolle. Nein, er hat hier im Grunde einen guten Sinne diesen Ausgleich gefunden durch die besondere Betonung des Personenbegriffs, des Individuums, aber auch gleichzeitig immer wieder benannt, dass die Person nur in der Gemeinschaft auch leben kann und sich verwirklichen kann. Zu arbeiten schuldet der Mensch seinen Mitmenschen, insbesondere seiner Familie, aber auch der Gesellschaft, der er angehört. Er schuldet es der Nation, deren Sohn oder Tochter er ist, ja der ganzen Menschheitsfamilie, deren Glied er ist, als Erbe der Arbeit der früheren Generationen und zugleich Mitgestalter der Zukunft derer, die im weiteren Ablauf der Geschichte nach ihm kommen werden. Also im Grunde ist hier der Hinweis, dass es im Grunde auch eine Pflicht des Menschen gibt, zu arbeiten. Der Müßiggang, derjenige, der auch biblisch gesprochen seine Talente vergräbt, sie zwar nicht wegwirft, aber vergräbt und am Ende des Lebens wieder in gleicher Form abgibt, auch das eben reicht nicht aus. Der Mensch muss mit seinen Talenten in gewisser Weise wuchern und arbeiten, und das ist im Grunde auch ganz zentral hier im christlichen Gedanken. Er kommt so dann noch im hinteren Teil auf die unfreiwillige Arbeitslosigkeit zu sprechen, die ein besonderer Übelstand ist und im Grunde hier auch, ja, es alles getan werden muss, um dieses Übel zu beseitigen. Die Frage nach dem gerechten Lohn wird angesprochen, das Prinzip der gemeinsamen Nutzung der Güter, die gerechte Entlohnung, alles Dinge, die teilweise auch schon früher angesprochen wurden in anderen Enzykliken, aber hier dann teilweise auch noch wieder konkret auf die heutige Zeit bezogen werden. Es war im Grunde das erste Mal, dass ein Papst eine Enzyklika schrieb, überhaupt ganz zentral hier über die Arbeit. Das gab es in dieser Form so noch nicht. Aber wenn wir die Biografie des Papstes sehen, ist genau das auch sehr typisch. Im Letzten könnte man es zusammenfassen, es geht um eine gewisse Heiligung der Arbeit. Dass man, egal wo man steht, wo man in der Familie, im Büro, in der Fabrik, egal, es geht darum, dass man nach bestem Wissen und Gewissen diese Arbeit verrichtet und damit im Grunde auch ja sein Talent schon einen Großteil zur Anwendung bringt. Und genau das entspricht dem christlichen Glauben. Und wenn wir das lange Pontifikat des Papstes im Blick haben, dann sehen wir, dass sein Pontifikat ja besonders auch ein Werk der Arbeit war. Der, egal ob gesund oder krank, ob das Attentat war, er hat alles daran gesetzt, um wieder für die Menschen da sein zu können, praktisch um zu arbeiten im Weinberg des Herrn. Nun wollen wir nach einer kurzen Pause dann die zweite Sozialenzyklika ansprechen, Solicitudo Rei Socialis, die 6 Jahre nach der Enzyklika Labor et Sercens erschien.
Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Heute mit eine weitere Folge in der Reihe zur Sozialverkündigung der Päpste. Und heute schauen wir auf Johannes Paul II. Unser heutiger Referent ist Professor Dr. Clemens Breuer vom Bildungswerk in Köln. Er hat in einem ersten Teil seiner Ausführungen einen Blick geworfen auf die Enzyklika Laborem Exercens, die erste Sozialenzyklika von Johannes Paul II. Und ein Kernsatz kann man da herausgreifen, um den diese Enzyklika kreist, nämlich die Arbeit ist für den Menschen da, nicht der Mensch für die Arbeit. Die Arbeit gehört ganz wesentlich zum Menschsein, zu seinem Personsein, sie gehört zu seiner menschlichen Würde und das ist der grundlegende Maßstab, nach dem sich alles andere, die gesamten gesellschaftlichen Realitäten von Arbeit einfach zu richten haben. Es geht nicht darum, was die Arbeit für einen Nutzen bringt in erster Linie, sondern es geht immer darum, dass die menschliche Würde wesentlich eben auch in der Arbeit besteht, dort Gestalt gewinnt. Das gehört zur menschlichen Würde dazu und danach bemisst sich die Bewertung der Arbeit und darauf muss gezielt werden, dass dies tatsächlich auch gesellschaftliche Realität wird. Zum Beispiel das Problem der Arbeitslosigkeit ist eben daher ein Übel, weil es der menschlichen Würde widerspricht. Das war also im ersten Teil der Blick auf die Enzyklika Laborem Exercens. Weiter geht es mit der Enzyklika Solicitudo Rei Socialis. Wir freuen uns, Ihnen weiter zuhören zu dürfen, Professor Breuer.
Ja, meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, die Enzyklika Solicitudo Rei Socialis ist die zweite Sozialenzyklika, die Johannes Paul II. Im Jahr 1987 veröffentlichte, am 30. Dezember, wenige Tage vor dem Jahreswechsel. Wenn man überlegt, warum gerade in diesem Jahr, viele Enzykliken sind ja mit gewissen runden Zahlen verbunden, mit Rerum Novarum. Hier eben ist es auch eine runde Zahl, aber in Bezug auf die Enzyklika Populorum Progressio von Paul VI., die genau 20 Jahre zurücklag, 1967. Und 20 Jahre später nun, und man kann sagen, kurze Zeit vor dem Mauerfall, 1989, erschien eben diese Enzyklika. Und sicherlich war dem Papst damals schon bewusst oder auch innerlich, war er völlig davon ergriffen, dass je nachdem die Welt sich verändern könnte. Ob er das wusste, dass der Mauerfall bevorstand, das kann man sicherlich nicht genau sagen. Aber sicherlich hat er einen maßgeblichen Anteil auch daran, dass die Mauer gefallen ist, dass der Kommunismus in weiten Teilen Europas im Osten und Asien auch zurückgedrängt oder zusammengebrochen ist. Und in dieser Enzyklika geht er zunächst eben auch auf die Enzyklika Populorum Progressio ein, die eben hier die Lehre des Konzils, so schreibt er, zur Anwendung brachte. Er weist am Anfang hier besonders auf die Kontinuität und Erneuerung hin, die die Soziallehre auszeichnet. Es geht um bleibende Werte, so schreibt Papst Johannes Paul II., um die Lehre der Kirche. Es geht um eine Vergegenwärtigung, eine Angleichung in vielerlei Hinsicht an das gegenwärtige Sozialbild, aber auf der Grundlage der bleibenden, auch anthropologischen Werte und auch letztlich natürlich des Gottesbildes, der Dogmatik. Er bedauert zunächst einige Rückschritte, so könnte man sagen, die gerade Entwicklungsländer bezeichnen. Das, was im Grunde auch schon Papst Paul VI. Ansprach, diese Befürchtung, dass Entwicklungsländer vom Fortschritt abgehängt werden, das wird auch hier nochmal angesprochen. Der Papst schreibt, leider sind in wirtschaftlicher Hinsicht die Entwicklungsländer viel zahlreicher als die Industrieländer. Die Menschenmengen, die an den vom Fortschritt bereitgestellten Gütern und Dienstleistungen nicht teilhaben können, sind sehr viel zahlreicher als jene, die darüber verfügen. Wir stehen also vor dem schweren Problem ungleicher Verteilung der lebensnotwendigen Mittel, die ursprünglich für alle Menschen bestimmt waren, sowie auch der Vorteile, die sich daraus ergeben. Und das, so schreibt er weiter, geschieht nicht etwa aufgrund der Verantwortung der benachteiligten Völker und schon gar nicht eine Art von Schicksal als Folge von Naturbedingungen oder einer Summe anderer Umstände. Also er weist hier diese Schicksalhaftigkeit im Grunde zurück, diese stoische Ruhe, die man vielleicht bewahren könnte nach dem Motto, die Menschen haben halt Pech gehabt, sie sind am falschen Ende der Welt geboren worden und sie müssen halt selbst dann schauen, wie sie damit zurechtkommen. Nein, eben, es geht hier unter dem Gedanken der Gerechtigkeit, prangert er eben diese großen sozialen Unterschiede und Missstände an. Die soziale Frage hat eine weltweite Dimension angenommen und es geht um eine moralische Bewertung dieser Tatsache. Er schreibt im Weiteren, wahre Entwicklung darf nicht in der bloßen Anhäufung von Reichtum und einem wachsenden Angebot von Gütern und Dienstleistungen bestehen, wenn dies nur auf Kosten der Unterentwicklung der Massen und ohne die geschuldete Rücksicht auf die soziale, kulturelle und geistige Dimension des Menschen erreicht wird. Also auch hier hat er sicherlich bestimmte Formen von Kolonialismus im Blick, wo eben hier die reicheren Länder, Industrieländer in entwickelten Ländern ihre Marke im Grunde aufdrücken und allein ihren Willen dann im Grunde auch aufgeben wollen. Und genau das darf nicht der Fall sein, sondern die Eigenart auch der Völker, die hier in gewisser Weise vielfach unterentwickelt sind, müssen geachtet werden und deren Kultur auch im Blick sein. Entwicklung ist ein neuer Name für Friede, so schreibt Johannes Paul II. Und dann sind der Krieg und die militärischen Vorbereitungen dazu der größte Feind einer allseitigen Entwicklung der Völker. Wenn die Entwicklung eben auch gleichmäßiger und gerechter zugeht, so ist das, so der Gedanke des Papstes und auch seiner Vorgänger, der beste Weg, um dem Krieg im Grunde vorzubeugen. Die Entwicklung ist der beste Weg auch, um den Frieden beständig zu halten und im Grunde auch immer wieder darauf zurückzukommen. Er kommt eben im Weiteren auch auf einen Graben, den er anspricht, darauf zu sprechen, zwischen dem sogenannten entwickelten Norden und dem unterentwickelten Süden. Das war lange Zeit ja auch im Blick. Generell kann man das sicherlich auch noch heute im Groben sagen. Aber zu dem Ost-West-Konflikt, der damals ja besonders auch seit den 60er Jahren bestand, kam eben dieses Nord-Süd-Gefälle hinzu. Er sagt im Weiteren ganz deutlich, entweder nehmen alle Nationen der Welt daran teil, an dem Prozess der Entwicklung, oder sie ist tatsächlich nicht echt. Also Entwicklung hat nur eine echte Entwicklung im Positiven, davon kann man nur sprechen, wenn alle Völker weltweit mit an diesem Prozess auch teilhaben können. Ansonsten kann man eben nicht von einer echten und guten Entwicklung sprechen. Das ist im Grunde deutlich. Gerade wo wir häufig ja Entwicklung immer nur sehr partikulär im Blick haben, dass wir uns entwickeln, dass vielleicht noch unsere Familie, wenige Personen sich entwickeln, aber im Letzten auch muss das gesamte Gefüge im Blick sein, je nachdem, welche Verantwortung man trägt. Der Politiker eine deutlich weitere und höhere als dann eben Menschen, die im kleinen Kreis nur auch hier Einfluss ausüben können. Er beklagt im Weiteren, im Westen besteht ein System, das sich historisch an den Prinzipien des liberalistischen Kapitalismus orientiert, wie er sich im vergangenen Jahrhundert mit der Industrialisierung entwickelt hat. Im Osten dagegen besteht ein System, das sich am marxistischen Kollektivismus orientiert, der entstanden ist aus einer Interpretation der Lage der proletarisierten Klassen, wie sie im Lichte einer besonderen Geschichtsdeutung vorgenommen wurde. Also hier im Westen der liberalistische Kapitalismus, im Osten der marxistische Kollektivismus. Und beide Formen im Grunde, ja, bescheinigt der Papst große Defizite. beide eben können in dieser extremen Form keineswegs mit dem christlichen Menschenbild in Einklang gebracht werden. Das hat er später dann nochmal, da werden wir dann beim nächsten Mal darauf eingehen, auf die dritte Sozialenzyklika, da hat er das dann nochmal besonders im Weiteren konkretisiert, was hier auch mit dem Kapitalismus genau gemeint ist. Die Entwicklungsländer werden weithin zu Rädern eines Mechanismus, zu Teilen einer gewaltigen Maschinerie. Sie werden passiv mitgetrieben, so könnte man es ausdrücken, von eben der Entwicklung, die ja keine richtige Entwicklung sein kann, aber den Veränderungen in den industriellen Staaten. Und das ist eben hier anzuprangern, dass eben andere, nicht wenige unterentwickelte Länder nur passiv mitgetrieben werden und nicht als Personen, als Menschen auch mitbestimmen können, wohin der Weg führt. Eine betrübliche Feststellung aus der jüngsten Zeit, so schreibt der Papst, sollte höchst lehrreich sein. Neben dem Elend der Unterentwicklung, das nicht geduldet werden kann, finden wir eine Art von Überentwicklung, die gleichermaßen unannehmbar ist, weil sie, wie die erste, im Gegensatz zum wahren Wohl und Glück steht. Denn diese Überentwicklung, die in einer übertriebenen Verfügbarkeit von jeder Art materieller Güter zugunsten einiger sozialer Schichten besteht, macht die Menschen leicht zu Sklaven des Besitzens. Genau diese Überflussgesellschaft, ein Begriff, den wir ja weithin kennen, der sich bei uns auch weit verbreitet hat, genau das ist auch ein Übel. Die Unterentwicklung ist ein großes Übel, aber auch die sogenannte Überentwicklung, das heißt, dass der Mensch im Grunde ein Überangebot hat und gar nicht mehr den Wert auch der Dinge erkennt und im Grunde auch die Relativität des materiellen Reichtums im Blick hat. Wo wir jetzt die Krise haben, wird das vielleicht sich etwas angleichen, aber im Grunde ist das Anspruchsdenken doch immer noch auch weiterhin sehr hoch, wenn nicht vielleicht an uns, an unsere nächsten Angehörigen, dann doch an den Staat, dass der Staat im Grunde dann einspringen muss und den Wohlstand zumindest halten muss, aber einen Rückschritt wollen wir weithin ja nicht annehmen und nicht hinnehmen, einfach so. Um aber die wahre Entwicklung zu erreichen, so schreibt der Papst, darf man den genannten Maßstab nicht aus den Augen verlieren. Er ist enthalten in der besonderen Natur des Menschen, der von Gott nach seinem Bild und Gleichnis geschaffen worden ist. In seiner körperlichen wie geistigen Natur, im zweiten Schöpfungsbericht symbolisiert durch die zwei Elemente der Erde, aus der Gott den Leib des Menschen formt und den Lebensatems, der in seiner Nase eingehaucht wird. Die Natur des Menschen im Grunde muss hier im Blick sein, der Mensch aus Leib und Seele bestehend und muss hier im Grunde die rechte Mitte finden zwischen dieser Unter- und der Überentwicklung und in dieser Mitte besteht der wahre Fortschritt, die wahre Entwicklung. Im Weiteren möchte ich einen Satz nennen, der damals, als die Enzyklika erschien, sehr große Aufmerksamkeit fand. Als damals die Enzyklika erschien und die Presse im Grunde sie kurz vorstellte, war genau dieser Satz, wurde besonders genannt, weil er ja ein sehr prägnanter war und im Grunde ja für viele überraschend war. Ich möchte ihn einmal vorlesen. Angesichts von Notfällen kann man nicht einen Überfluss an Kirchenschmuck und kostbare Güter für die Liturgie vorziehen. Im Gegenteil, es könnte verpflichtend sein, solche Güter zu veräußern, um den Bedürftigen dafür Speise und Trank, Kleidung und Wohnung zu geben. Soweit das Zitat in der Enzyklika. Also der Gedanke, den der Papst hier nennt, dass es sein kann, dass die Kirche auch auf Reichtum verzichten muss und das auch dann praktisch. Dieser Gedanke, der ist nicht originell neu vom Papst selbst, sondern der geht schon auf Kirchenväter zurück, besonders auf Johannes Chrysostomus und Ambrosius, die beiden Kirchenväter, die er auch dann da zitiert, auf die er hinweist. Dass im Grunde hier auch dieser Sozialgedanke gerade bei diesen beiden Kirchenväter, Ambrosius und Johannes Chrysostomus schon damals auch im Blick war. Und daran zu erinnern, dass die Kirche im Letzten eine arme Kirche im Geiste sein muss, aber auch sich äußerlich nicht in reinem Prunk verlieren darf, darauf hat der Papst hier hingewiesen. Das Zentrale ist immer, dass das innere Herz stimmt, dass die innere Einstellung des Menschen stimmt, und damit ist auf jeden Fall verbunden eine Relativität des Reichtums und in gewisser Weise damit dann auch die rechte Einstellung zur Welt verbunden. Aber dieser Satz fand damals eben in der Presse, wie gesagt, einige Beachtung, weil er eben doch auch sehr plastisch dann, je nachdem, an die Kirche selbst auch ansprach. Im Weiteren sei noch genannt, dass der Papst von Strukturen der Sünde spricht. Ich zitiere einmal hier: Sünde und Strukturen der Sünde sind Kategorien, die nicht oft auf die Situation der Welt von heute angewandt werden. Man gelangt aber nicht leicht zu einem tieferen Verständnis der Wirklichkeit, so schreibt der Papst, wie sie sich unseren Augen darbietet, wenn man der Wurzel der Übel, die uns bedrängen, nicht auch einen Namen gibt. Also im Grunde muss man das, was auch Sünde ist, das, was Menschen bewusst falsch getan haben, falsch tun, auch so nennen dürfen und nicht im Grunde jetzt übersetzt formuliert nur von Fehlern sprechen, also von Dingen, die halt einfach falsch gelaufen sind, sondern man muss im Grunde auch hier das Wort Sünde nennen dürfen. Aber er nennt eben auch hier den Begriff Strukturen der Sünde. Einen Begriff, den er selbst eingeführt hat, schon in einer früheren Enzyklika, Reconciliatio et Penitentiae, 1984, also 3 Jahre vor dieser Enzyklika, und wo er im Grunde sagt, dass es Strukturen der Sünde geben könne. Das heißt Verhältnisse, soziale Beziehungen, die es dem Menschen, der in diesen schlechten Verhältnissen aufwächst, dass es ihm sehr schwer fällt, sich von diesen sündigen Strukturen fernzuhalten. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Kinderarbeit oder Kindersoldaten, viele schlechte Dinge, dass Menschen verzweckt werden, und das besonders, wenn sie noch in Entwicklung sind, dann ist das ein besonderes Übel. Und gerade dagegen muss die Kirche auch ihre Stimme erheben und dies als Unrecht, als Sünde bezeichnen. Durch diesen Begriff aber Strukturen der Sünde kann es eben sein, dass die persönliche Sünde insofern abgeschwächt ist. Im Grunde, dass der heranwachsende Mensch, das Kind, im Grunde gar nicht weiß, dass es hier verzweckt wird, und im Grunde widerspricht dann ein Menschen in der Weise, wie als zum Beispiel für Kinderarbeit oder für das als Kindersoldaten einzusetzen oder Kinder gleich immer zum Stehlen einzusetzen, widerspricht der Würde des Menschen, und das ist ein besonders tragischer, eine tragische Sünde, dass das eben hier mit jungen Menschen geschieht. Auf der einen Seite die ausschließliche Gier nach Profit und auf der anderen Seite das Verlangen nach Macht mit der Absicht, anderen den eigenen Willen aufzuzwingen. All dies hängt ja auch oft dann mit der Sünde zusammen, dass man seine eigene Macht eben im Grunde ausspielen will gegenüber anderen aus Gier, aus Profit, aus Prestige, aus Machtgründen und damit im Grunde schon in diesem ganzen Umfeld auch der Sünde und der Strukturen der Sünde sich befindet. Am Ende seiner Enzyklika spricht er nochmal wieder auch den Zusammenhang zwischen Friede und Gerechtigkeit an. Und er verweist auf einige seiner Vorgänger, gerade auf Pius den XII., der das auch besonders in seinem Wahlspruch hatte. Der Friede ist Frucht der Gerechtigkeit, und das auch immer wieder gerade in der schweren Zeit des Nationalsozialismus ja ansprach. Eine vorrangige Liebe für die Armen oder auch Option für die Liebe für die Armen genannt, das wird auch im Weiteren noch genannt hier vom Papst, dass das immer auch im Blick sein muss, dass man durch das sich kümmern um die Armen im Grunde auch dem Himmelreich deutlich näher ist oder leichter auch nah sein kann, als wenn man sich in irdischen Dingen zu sehr verliert. Die menschliche Person, so schreibt er am Ende seiner Enzyklika, ist nur dann ganz frei, wenn sie zu sich selbst gekommen ist und in der Fülle ihrer Rechte und Pflichten lebt. Dasselbe lässt sich von der Gesellschaft als Ganzes sagen. Also die Person, die menschliche Person mit ihrer Fülle von Rechten und Pflichten, auch hier diesen Ausgleich zu finden, zu bekommen, dass der Mensch Rechte und dass er aber auch Pflichten hat. Und damit im Laufe seines Lebens, diese Rechte und Pflichten können sich verändern, werden sich auch immer verändern, aber er muss immer beides auch im Blick haben. Das eine nicht nur einfordern, die Rechte, sondern im Grunde auch hier die Pflichten im Blick haben, das, was der Einzelne für die Gesellschaft, für die Menschen tun kann. Wie gesagt, die Enzyklika erschien knapp 2 Jahre vor dem Fall der Mauer und 20 Jahre nach Populorum Progressio, der Enzyklika von Paul VI. Und man sieht eben, dass er mehrere Enzykliken schrieb, wie sehr ihm eben das Gesellschaftliche ein Anliegen war. Er war eben nicht, wie man vielleicht vermuten könnte und auch ab und zu gehört hat, dass er ein Moralapostel sei. Nein, er hat durch die soziale Dimension auch wesentlich die Menschen im Blick gehabt, die Gesellschaft, und hat eben nicht nur hier philosophiert, theoretisiert, so könnte man sagen, sondern er hat immer auch das Praktische im Blick gehabt. Und das ist mit den Sozialenzykliken, auch mit dieser zweiten Sozialenzyklika, ihm damals sehr gut gelungen. Soweit meine Ausführungen zu den beiden Sozialenzykliken. Es fehlt eben noch eine dritte, wie ich schon nannte, Centesimus Annus, 100 Jahre zu Rerum Novarum, zum 100. Geburtstag. Aber wir haben, denke ich, auch mit diesen beiden schon sehr viel Stoff. Und vielleicht kommt ja auch noch eine Diskussion, ein Gespräch im Nachfolgend jetzt zustande. Vielen Dank.
Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, heute zur Sozialverkündigung der Päpste. Professor Dr. Clemens Breuer, unser heutiger Referent, hat in einem ersten Teil auf die Sozialverkündigung von Johannes Paul II. Geschaut, im zweiten Teil seines Vortrags auf seine Enzyklika Solicitudo Rei Socialis, die unter anderem durch den Satz berühmt wurde, dass die Entwicklung neuer Name für Frieden sei, ein Blick anlässlich des Jahrestages der Enzyklika Populorum Progressio von Paul VI. Wieder ein Blick auf die gesamtglobale Entwicklung, wie wir heute sagen würden. Und nur wenn die Entwicklung, die nicht einfach nur eine einseitig wirtschaftliche oder einseitig soziale sein kann, sondern wirklich eine ganz umfassende, wenn sie gleichmäßig vorgeht, dann ist tatsächlich der Frieden zu erhalten. Und dann ist in dieser Enzyklika, findet sich noch ein weiterer wesentlicher Begriff, der immer wieder zitiert wird, auch im Zusammenhang mit Johannes Paul II. Es sind die Strukturen der Sünde, die Johannes Paul II. Anprangert. Herzlichen Dank, Professor Breuer, für Ihre Ausführungen. Einen ersten Anrufer haben wir bereits in der Leitung. Es ist aus Kassel, Herr Feldmann. Grüß Gott.
Ja, Feldmann Kassel, grüß Gott. Mir ging es um Folgendes: als Behinderter liegt mir besonders am Herzen die Frage, gibt es Möglichkeiten der Hilfe in der Kirche oder sagen wir mal der moderaten Vermittlung bei Arbeitgebern, zum Beispiel in Verwaltungen, die sowieso der Kirche gehören, oder bei katholischen Arbeitgebern, dass man sagt, stell doch bitte oder versucht wenigstens auch gerade die Schwachen einzustellen, zum Beispiel die Behinderten. Die Blinden, die hochmotiviert von der Blindenschule kommen, ihren PC bedienen können, aber natürlich in keinster Weise konkurrenzfähig sind gegenüber dem Sehenden, der das ja alles schneller kann. Dennoch wäre es die Frage, gibt es Möglichkeiten, da zu helfen, indem man sagt, liebe Leute, wir sollen doch Vorbild sein in der Kirche, stellt doch solche Leute ruhig ein, die können ja ihren Kram halt nur viel langsamer. Das heißt, eine Entschleunigung des Arbeitsablaufes zugunsten des Schwächeren, des Behinderten. Gibt es da eine Hilfestellung der Kirche, die da irgendwie moderierend tätig sein könnte?
Ja, Herr Feldmann, ich ich bin jetzt nicht in jeder Hinsicht genau auf dem neuesten Stand oder informiert. Ich kann nur sagen, etwas, was ich hier im Erzbistum Köln so mitbekomme, dass eben besonders auch Hörgeschädigte eingestellt worden sind, also in verschiedenen Behinderungen Menschen eingestellt worden sind. Und soweit ich weiß, dass auch ein ganzes Stück über das normale Maß, was auch so gesetzlich vorgeschrieben ist, hinaus. Es gibt auch eine Beauftragte, die eben die Gehörgeschädigtensprache kann, eben die Zeichensprache, nicht? Und auch wenn Gottesdienste häufig sind hier im Mittelpunkt hier in Köln, im Dom, bei anderen Gottesdiensten, wird immer auch dann für diese Taubstummen, wird im Grunde diese Sprache, diese Gebärdensprache mit eingesetzt, nicht? Aber insgesamt sicherlich auch werden Behinderte mit, in Ausschreibung heißt es ja häufig auch so, Behinderte werden bevorzugt, sollen bevorzugt behandelt werden und sollen auch motiviert werden, sich zu bewerben. Aber man weiß natürlich auch, dass das nicht unbedingt immer dann so umgesetzt wird, nicht? Aber die Kirche ist sicherlich hier aufgerufen, sehr wahrhaftig genau das auch im Blick zu haben und zu befolgen, nicht?
Prima, da bedanke ich mich.
Bitte. Danke Ihnen für den Anruf. Alles Gute, Herr Feldmann. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, Professor Breuer, jetzt haben wir sehr viele Gedanken gehört, bei denen man, das sagt man immer so leicht dahin eigentlich, das ist alles brandaktuell, aber in dem Fall stimmt ja wirklich, das ist ja wirklich brandaktuell. Also gerade in der ersten Enzyklika, Laborem Exercens, der Vorrang der Arbeit vor dem Kapital, und dann die zweite Enzyklika aus dem Jahre 1987, Solicitudo Rei Socialis, wo nochmal ein wirklich großer, umfassender Blick auf das Phänomen geworfen wird, das wir heute mit Globalisierung umschreiben. Also man muss schon, ohne dabei pathetisch zu werden, kann man doch sagen, gerade mit Blick auf die Finanzkrise und auf die Probleme, die Globalisierung uns jetzt stellt, dieses Wort ist in aller Munde, Papst Johannes Paul II. Hat hier genau eigentlich den Finger schon damals auf die Wunde gelegt und genau gezeigt, wohin eigentlich die Reise geht, wenn wir nicht wirklich höchst wachsam und aufmerksam sind.
Ja, das kann man sicherlich sagen. Es waren ja beide Enzykliken noch vor dem Mauerfall. Und wenn das nächste Mal dann die dritte Enzyklik ansprochen wird, wird es nochmal sehr deutlich. Aber er hatte eben, wie ich auch schon eben zitierte, in dieser zweiten Enzyklika deutlich angesprochen, dass auch der liberale Kapitalismus, dass der ja je nachdem genauso ähnlich auch verwerflich sein kann, sich entwickeln kann wie der Kollektivismus, nicht der marxistische Kollektivismus. Und das war im Grunde dieser Blick mit Augenmaß, nicht? Man könnte ja meinen, dass der Papst zu Recht und ganz natürlich gegen den Marxismus ist, gegen den Kollektivismus, und dann sagt hier aber dieses kapitalistische Wirtschaften, das im Grunde entspricht eins zu eins auch dem christlichen Menschenbild. Und gerade das hat er auch damals schon deutlich, auch vor der Wende, immer wieder angemahnt, dass das eben nicht zwangsläufig der Fall sein kann, sondern im Grunde, dass hier auch eine große Versuchung ist, den Menschen im Grunde zu verzwecken, in den Materialismus zu fallen, im kapitalistischen, im einseitig liberalistischen Kapitalismus. Und das war im Grunde ja damals sicherlich auch ein Stück weit Realität. Aber heute müssen wir sagen, rückblickend, es war genau die Wunde, auf die er hingewiesen hat, zu Recht. Und die man damals noch gar nicht so ernst genommen hat, nicht? Sondern man hat damals auch in den 60er, 70er, auch 80er Jahren noch immer einseitig das kapitalistische Wirtschaften ein Stück weit auch glorifiziert, weil es ging ja auch vielen Menschen und großen Anteilen der Menschen auch besser, dass das eben im Grunde man könnte sagen, in Anführungszeichen, der Heilsweg sei. Und darauf hat damals Johannes Paul II. Immer hingewiesen, aber auch besonders in Deutschland ein Bischof, es war damals Josef Kardinal Höfner, der genau auch das angemahnt hat, im Einklang eben auch mit Johannes Paul II., dass diese Spirale des immer mehr, des immer kapitalistischeren Denkens, dass das im Grunde einer Sackgasse führen kann und im Grunde nicht gut gehen kann.
Also wieder der klassische Fall der berühmten katholischen Mitte, des rechten Maßes, das sich an der Gott verliehenen menschlichen Würde ausrichten muss. Das ist das oberste Prinzip dieses rechten Maßes, das dann gefunden werden muss.
Ja, es ist letztlich das individualethische Weisheitsdenken, was auch ein Stück weit aus der heidnischen Antike genommen wird, das ist das tugendethische Denken, nicht? Mhm. Und das wird hier in der Sozialethik auch mit integriert, weil es diese rechte Mitte, das rechte Augenmaß im Grunde darstellt, um eben diese Einseitigkeiten, sei es in kollektivistischen Systemen, wie wir es ja bis heute auch in China, in manchen ostasiatischen Ländern kennen, sei es eben in rein mehr oder weniger kapitalistisch verliebten Staaten erleben. Beides eben, in beiden Fällen ist das Augenmaß im Grunde aus dem Blick geraten.
Vielen herzlichen Dank, Professor Breuer, für diese Sendung, für diese Stunde. Wir sind gespannt, wie es beim nächsten Mal weitergeht, wenn wir weiter auf Johannes Paul II. Schauen in dieser Reihe zur Sozialverkündigung der Päpste. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich für die Arbeit des Bildungswerkes Köln interessieren, dann schauen Sie einfach auf unsere Homepage horep.org. Im Infofeld zur Sendung finden Sie da einen Link, einen Verweis zum Bildungswerk Köln, wo Professor Breuer pädagogischer Mitarbeiter ist. Und ich sagte es ja eingangs am Beginn der Sendung, am spätberufenen Seminar Studium Rudolfinum, wo es die Möglichkeit eines dritten Bildungsweges für Priesteramtskandidaten gibt, dort lehrt er ebenfalls. Und auch dafür haben wir einen Link zur Homepage vom Studium Rudolfinum in Regensburg im Infofeld zu dieser Sendung. Und natürlich gibt es auch von dieser Sendung eine CD bei unserem CD-Dienst und auch auf der Homepage im Podcast- und Download-Angebot wird in Kürze diese Sendung für Sie bereitstehen. Dann können Sie sich auf Ihren PC herunterladen und die Gedanken von Johannes Paul II., die Darstellung durch Professor Breuer, noch einmal nachhören im Einzelnen. Nochmals herzlichen Dank, Professor Breuer. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Einen schönen Abend nach Köln. Auf Wiederhören.
Vielen Dank, Herr Dornus. Auf Wiederhören.